SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Stefan Schmidt. Schön, dass Sie uns zuhören. Im Grunde hat er nichts gebracht. Der Auftritt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor Europaparlamentariern. Wieder hat er sich für den Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica entschuldigt und wieder hat er versprochen, dass in Zukunft alles besser und vor allem sicherer wird. Worte und Sätze, die Zuckerberg in den vergangenen Wochen geradezu mantraartig wiederholt, wenn er mal wieder irgendwo Rede und Antwort steht. Das ändert allerdings nichts daran, dass Facebook sich nach wie vor nicht in die Karten gucken lässt. Die Rechenregeln zum Beispiel, nach denen das soziale Netzwerk seinen Nutzern Nachrichten anzeigt oder auch nicht, die bleiben geheim. Wer Zuckerberg nicht vertraut, der hat Pech gehabt. Die Grünen im Europaparlament sagen deshalb inzwischen ganz offensiv, die Europäische Union muss stärker selbst aktiv werden, muss mehr kontrollieren und mehr Regeln vorgeben, um Verbraucher zu schützen. Ein erstes Projekt in diese Richtung ist jetzt angelaufen. Die neue EU-Datenschutzverordnung ist in Kraft, begleitet von Protesten und Kritik allerdings. Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Brüssel kommentiert.
Wenn Unternehmen von Datenschutz reden, dann meist mit hörbarem Augenrollen. Besonders laut wird dieses Aufstöhnen nun mit Inkrafttreten der DSGVO, der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das Lamento geht so. Unbescholtenen Kleinunternehmern bringe das Gesetz nichts als Kosten, Bürokratie und Ärger. Der arme Friseur um die Ecke, die wehrlose Kita, der mittelständische Kleinbetrieb und sein Kegelclub müssen nun Unzumutbares leisten, dokumentieren, indexieren, protokollieren. Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen. Es ist die Aufgabe des Staates, seine Bürger vor Risiken zu bewahren. Besonders vor solchen, die jene Bürger selbst nur schlecht einzuschätzen vermögen. Ein Land, das für 3% Rabatt beim Wochenendeinkauf und einen Satz hässlicher Salzstreuer als Treueprämie dazu bereit ist, sein komplettes Konsumverhalten an jeden dahergelaufenen Supermarkt zu verhökern, dieses Land hat nicht weniger verdient als diese DSGVO. Ja, die Europäische Kommission hat viele Unternehmen im Stich gelassen. Friseure, Kleinbetriebe und Kegelclubs hat Brüssel nur unzureichend darüber aufgeklärt, was genau auf sie zukommt. Das Eigenengagement dieser Akteure, sich rechtzeitig auf die neue Rechtslage einzustellen, war allerdings auch nicht gerade von Eifer getrieben. Hygienevorschriften gefährden das Geschäftsmodell von Gammelfleischhändlern. Umweltgesetze bedrohen den Business Case von Luftverschmutzern. Und das Regelwerk des TÜV macht Gebrauchtwagenbetrug nur bedingt rentabel. Wer nun klagt, die DSGVO mache sein Geschäft kaputt, der sollte sich deshalb zumindest fragen, ob möglicherweise nicht das Gesetz das Problem ist, sondern vielleicht sein Geschäftsmodell.
Ein Kommentar von Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Brüssel. Unterm Strich läuft es aber auch mit der neuen Datenschutzverordnung ja letztlich immer wieder auf eins hinaus. Das Netz ist so weit verzweigt und so global, dass es sich eben nicht einfach mal so kontrollieren lässt. Und es gibt genug Menschen, die das auch gut so finden. Aber der Meinungsfreiheit sind natürlich nicht ohne Grund auch in einer Demokratie gesetzliche Grenzen gesetzt. Wie die sich auch online durchsetzen lassen, darüber wird ja seit einiger Zeit viel diskutiert. Die Evangelische Akademie Berlin hat ein eigenes Projekt dazu aufgelegt aus christlicher Perspektive. Netzteufel heißt es und die Macher suchen online nach Beiträgen, die aus ihrer Sicht die Kommunikationsatmosphäre vergiften, also zum Beispiel pseudoreligiöse Hetze gegen Muslime, Flüchtlinge, Schwule und Frauen. Thomas Klatt stellt das Projekt vor.
Der evangelische Theologe Timo Fersemann leitet seit Oktober 2017 das Projekt Netzteufel. Zuerst analysierten er und seine Mitarbeiterin hunderte E-Mails, die der evangelische Bischof Markus Dröge und seine Amtskollegin Ilse Junkermann aus Magdeburg von besorgten Bürgern erhalten hatten.
Die zum Teil sehr stark menschenverachtende Positionen hatten, latente Vergewaltigungsandrohungen, zum Teil aber auch niederschwelliger waren. Und in diesen E-Mails haben wir erste inhaltliche Punkte uns angeschaut und aber vor allem sehr viele Akteure identifiziert, Nachrichtenportale, Seiten, auf die sich bezogen wurde. Gucken Sie doch mal hier, das steht im Internet, das muss doch stimmen.
Nämlich auf den drei Facebook-Seiten von Christen in der AfD, dem evangelikalen Nachrichtendienst IDEA aus Wetzlar und dem österreichisch-katholischen Internetmagazin CutNet, sagt Netzteufel-Mitarbeiterin Christina Herbst.
Das ist ein Punkt, dass die drei sich zumindest als christlich selber wahrnehmen oder das auch beschreiben in ihrer Selbstdarstellung. Das ist der Unterschied zu anderen neurechten Seiten. Außerdem decken alle drei Akteure ein gewisses Spektrum ab. Wir haben einen katholischen Akteur mit CutNet. Wir haben Christen der AfD, die überkonfessionell sind und IDEA als evangelischen Akteur.
Auf diesen drei Facebook-Seiten gäbe es toxische Narrative, zumindest in den Kommentarspalten. Etwa zum Thema, der Islam bedroht uns.
Dieser Gott der Muslime ist ein böser, rächender, unterdrückender. Jesus hat hingegen den Wandel gebracht.
Ist bei IDEA zu lesen und bei Christen in der AfD?
Gerade als Christ müsste man verhindern, dass sich Deutschland entfremdet und islamisiert.
Und zum toxischen Narrativ, der Genderwahnsinn ist reine Ideologie, ist bei Cutnet in den Kommentaren zu lesen?
Die Schlange war und ist listig. Sie sucht unser aller Verderben. Aber lange Zeit wurden Satan, Hölle und Sünde auch von Theologen verdrängt. Jetzt kommen mit der Gender-Ideologie, dem Satanismus, die Früchte zum Vorschein.
Von dieser Netzteufelei sind aber längst nicht alle begeistert. Alexander Kistler ätzt im Debattenmagazin Cicero nicht etwa gegen die drei analysierten Facebook-Seiten, sondern gegen die Analysten selbst. Die evangelische Kirche betreibe selbstherrliche Teufelsaustreibung mit einem blinden Auge gegenüber linken Medien und behindere damit die freie Meinungsäußerung im Internet. Sein Cicero-Kollege, der evangelische Publizist Klaus-Rüdiger May, stimmt ihm zu.
Was auch schwierig ist, ist, dass dieses Projekt Netzteufel überhaupt keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat. Und wenn der Herr Fersemann nun meint, er muss im überschwänglichen Eifer ganze drei Facebook-Seiten nach den Kommentaren sich anschauen und aus dem, was er dann aus diesen drei, ich sage nochmal drei, mehr sind es nicht, und daraus ein Narrativ herausfiltern will, dann ist das schlichtweg mit einem leichten Ansatz von Statistik versehener Versuch, etwas dingfest zu machen.
Natürlich müsse Hass im Internet bekämpft werden. Das aber sei nicht Aufgabe der Kirche, meint Klaus-Rüdiger May.
Dem muss dann juristisch auch nachgegangen werden. Aber dass man sich sozusagen selbst zu einer Inquisitionsbehörde erhebt und sagt, ich sage, das ist Hate Speech und das ist zu bekämpfen und so gehe ich dagegen vor, das ist rechtsstaatlich schwierig. Es ist auch aus kirchlicher Sicht schwierig. Und ich glaube, es ist dringend erforderlich, dass die Evangelische Akademie zu Berlin reformiert wird.
Timo Fersemann aber vom Evangelischen Akademieprojekt Netzteufel weist die Kritik zurück. Zumindest im christlichen Milieu will man erreichen, dass man religiöses Hassreden im Netz erkennt und sich mehr für eine menschenfreundlichere Kommunikation einsetzt.
Wir bezeichneten niemand als Teufel, sondern wir spielen mit diesem Bild. Hier ist eine Grenze überschritten. Jetzt gerade kam das Statement raus, Antisemitismus ist Sünde. Ich würde auch sagen, Homophobie ist Sünde, weil sie die Würde des Menschen, die gottgegebene Würde des Menschen verachtet.
Ja, im Kampf gegen Hass und Unsinn im Netz kann eins ganz grundsätzlich nicht schaden, ein bisschen nachdenken, im besten Fall ein kritisches Grundbewusstsein. Das scheint im ungarischen Staatsfernsehen ausgesetzt zu haben. Das hat jetzt nämlich ernsthaft die angebliche Nachricht verbreitet, dass die Stadt Essen im Ruhrgebiet derzeit Fasten heißt, berichtet Andrea Beer aus dem ARD-Studio Wien. Der vermeintliche Grund für die unterstellte Umbenennung: Wir befinden uns mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan.
Ein Beweis für die Islamisierung Deutschlands, so die Botschaft. Der Humor einer deutschen Satire-Seite ist damit vom ungarischen Staatsfernsehen geadelt worden.
Salam und herzlich willkommen bei Noctara.
Nachrichten aus dem Morgenland schon heute. Unter diesem Motto betreiben zwei Deutsche mit muslimischem Hintergrund Noctara.de. Ihnen gehe es um Weltherrschaft und Islamisierung der Medien, erzählen sie unbeschwert der Illustrierten Stern. Deria Sami Saijari und Sufyan El-Kayari sagen, sie seien schon häufiger muslimischer Postillon genannt worden. Doch dieser würde über alle Themen Witze machen, sie hingegen nur in einem Umfeld, in dem sie sich auskennen würden.
Opferfest naht, Schafe beantragen Asyl. Knapp verfehlt, Muslime feiern doch nicht den 11. September.
Noctara macht auch Satireberichte über den Boykott der Reise nach Jerusalem in einem islamischen Kindergarten, Ramadan-Rezepte und eine fiese Reporterin, die einen fastenden kleinen Jungen mit dem Gedanken an Eis zum Weinen bringt.
Bärte sind nicht nur bei Muslimen beliebt. Auch in Videospielen finden sich einige legendäre Rauschebärte.
Auch Nicht-Muslime sollen angesprochen werden. Aber vor allem sollen Muslime selbst für Humor und Satire sensibilisiert werden, so die Macher. Man dürfe über alles Witze machen, zum Beispiel auch über den IS. Es gäbe aber wenige persönliche Tabus, etwa rund um den Propheten Mohammed. Geliked wird die Satire von Noctara von unterschiedlicher Seite. Und nun ist eben auch das ungarische Staatsfernsehen darunter. Dass sich die Stadt Essen während des Ramadan in die Stadt Fasten umbenennen könnte, das hält hält man dort offenbar für möglich. Die Pressefreiheit in Ungarn ist stark eingeschränkt und regierungstreue Medien hämmern den Bürgern seit Jahren ein, wie gefährlich Muslime seien und wie schwach die EU. Das bekommt auch der ungarnstämmige Amerikaner George Soros zu spüren. Seit 1984 unterstützt er die ungarische Zivilgesellschaft, doch seine Stiftung hat ihr Büro in Budapest wegen anhaltender Anfeindungen der Regierung Orbán gerade geschlossen. Orbán persönlich unterstellt Soros aber weiterhin, muslimische Masseneinwanderung nach Europa zu organisieren. Und Orbán sagte vor der Wahl Ende März im Staatsradio. Laut Offizieren der Soros-Armee in Ungarn arbeiten hier etwa 2000 Menschen, bezahlte Leute. Sie sollen im Wahlkampf die Regierung kippen. Wir verfügen über Informationen und Analysen und wir wissen genau, wer sie sind und kennen sogar die Namen und wer wie arbeitet, um Ungarn zu einem Einwanderungsstaat zu machen. Eine Soros-Armee mit echten Offizieren, die das christliche Abendland mit Muslimen bevölkern will. Das könnte doch auch den Ethnosatirikern von Noctara glatt einen Bericht wert sein. Und abgesehen vom ungarischen Staatsfernsehen können sie sich auch sonst ihre Fans nicht aussuchen. 7 Dinge, die an Erdogan liebenswert sind. Das wurde auf Facebook auch von den Anhängern des türkischen Präsidenten geteilt.
Der Humor ist manchmal, wenn man trotzdem lacht. Und damit von den Möglichkeiten und Grenzen von Satire in Zeiten alternativer Fakten zum britischen Königshaus. Das hat ja einen Neuzugang aufgenommen, die frühere US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, seit einer Woche Ehefrau von Prinz Harry. Die Hochzeit war ein echtes Medienereignis für alle, die sich vergewissern wollten, dass die Welt doch irgendwie noch in Ordnung ist. Fast 6 Millionen Menschen haben sich die Zeremonie und das Drumherum allein im ZDF angeschaut. Von denen waren allerdings nicht alle begeistert. Im Raum stehen Rassismusvorwürfe wegen der Art und Weise, wie die deutschen Moderatoren und Reporter immer wieder thematisiert haben, dass die Mutter der Braut Afroamerikanerin ist. Michael Mayer mit Einzelheiten.
Da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten. Ich sag's mal so, Sarah.
Auch durch ihre afroamerikanischen Wurzeln. Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt.
Die Herkunft der Braut. Ist das etwas, was Großbritannien erschüttert hat?
Über Stunden übertrug das ZDF die Royal Wedding und dabei fielen immer wieder Kommentare wie diese. ZDF-Reporter Norbert Lehmann und Kolleginnen ritten immer wieder auf der Tatsache herum, dass die Braut afroamerikanische Wurzeln hat und überhaupt sei bei der Hochzeit viel Exotik dabei gewesen.
Jetzt sage ich mal nicht Nanny, aber irgendjemand hat mal gesagt, also eine solche Frau, die hat man sich früher als Mätresse gehalten.
Sie haben sich auch gewünscht, dass ein Finalist von Britain's Got Talent, ein Cellist auch mit afroamerikanischen Wurzeln.
In dieser Black Humor, die Community, also Stand By Me mit diesem Gospelchor, allein weil es so fantastisch schwarz und so toll schwarz gesungen war.
Nun will man den ZDF-Reportern keineswegs Rassismus unterstellen, denn die Kommentare waren ja durchaus positiv gemeint. Aber dennoch strotzten sie nur so voller Klischees und waren durchaus ein Rückschritt, wenn man bedenkt, dass 8 Jahre lang ein US-Präsident mit afroamerikanischen Wurzeln regierte. Und da wurde auch nicht ständig die Hautfarbe von Obama und seiner Frau thematisiert. Die Zuschauer der Royal Wedding waren teilweise erbost. Schon während der Live-Übertragung gingen per Mail und Tweet Beschwerden ein, warum man so lange und ausgiebig auf die Herkunft der Braut einging. Das alles sei leider kein Einzelfall, meint die Journalistin Hadia Haruna, die sich in ihrer Arbeit unter anderem mit Rassismusforschung auseinandersetzt. Aber heutzutage sei der Rassismus in den Medien meist nicht mehr so offensichtlich wie früher, selbst wenn es um Begriffe wie Exotik geht.
Was bedeutet denn exotisch? Also wenn man wissenschaftlich guckt, ist auch Exotismus eine Form von Rassismus. Denn exotisch zu sein ist ja auch etwas anders zu sein. In dem Fall vielleicht wird das schwarz verbunden mit dem Tänzerischen, mit dem Wilden, mit dem Besonderen. Schaut, wie sie aussieht. Und deswegen, ja, ganz klar, es ist genauso schlimm.
Haruna konstatiert, dass es an dem ganzen Nachmittag der ZDF-Übertragung eine Mischung aus Sexismus, Rassismus und biederen Kommentaren gegeben habe, die einen ganz unguten Klang ergeben hätten.
Man hat ja auch so Kommentare gehabt wie der Gospelchor, fantastisch schwarz und toll gesungen. Was ist denn fantastisch schwarz singen? Also da wurde ein buntes Gemisch zusammengetan und Meghan als Frau, also man könnte ja auch entgegensetzen, was hätte man erzählt, wenn Meghan weiß gewesen wäre? Hätte man auch dann diese Geschichten auspacken können?
Beim ZDF ist man sich der Kritik an der Berichterstattung zwar bewusst, auch in intern habe es einige Diskussionen gegeben. Insgesamt habe man sich aber nichts vorzuwerfen. Der Wandel des britischen Königshauses hin zu einer weltoffenen Monarchie sei ein Thema, das in Großbritannien und Deutschland von großem öffentlichem Interesse sei. Nun könnte man hinzufügen, das hat auch niemand bestritten. Auf das Wie kommt es aber an, findet auch Sami David Rauscher. Rauscher ist ein junger Journalist für Kultur- und Politikthemen und engagiert sich bei den neuen deutschen Medienmachern. Dieser Verein setzt sich seit 2009 für mehr Vielfalt in den Medien ein. Rauscher meint, dass einseitige, manchmal auch rassistische Formulierungen ein Ergebnis davon sind, dass Redaktionen nicht ausgewogen besetzt sind. Es gäbe eben hierzulande insgesamt zu wenig Journalisten mit unterschiedlichen Hintergründen, gerade auch im Fernsehen, meint Rauscher. Langsam aber gäbe es Veränderungen.
Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, auch gerade in jungen Redaktionen, wo man so ein bisschen merkt, da werden jetzt auch immer mehr Leute eingestellt, die eine andere Perspektive mit reinbringen. Ich finde, man merkt das schon irgendwie zum Beispiel bei Z, die ja auch sehr darauf achten, oder jetzt bei Missy Magazin, da wird tatsächlich dann auch über andere Themen berichtet.
Zugespitzt könnte man sagen, die Berichterstattung des ZDF ist auch ein Ergebnis von zu wenig Diversität in der Redaktion. Diese Art von Monokultur lässt sich nur langsam verändern. Ein Thema allerdings, das nicht nur das ZDF, sondern auch andere Medienhäuser in Deutschland betrifft.
Ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen und wir konnten das rüberbringen, was hier den ganzen Tag am meisten in der Luft hing, nämlich Liebe.
Bei einigen Zuschauern kam da offenbar anderes an.